Was für ein fucking Verkehrsdesaster. An einem normalen Tag ohne Streik der Londoner Tube hätte ich eine Dreiviertelstunde von meinem Wohnheimzimmer zum Flughafen Heathrow gebraucht. Aber jetzt hat es mich bereits über das Doppelte der Zeit gekostet, um mit einer Reihe brechend voller Busse auch nur in die Nähe des Flughafens zu gelangen. Es herrscht kompletter Ausnahmezustand. Wenn ich meinen Flieger verpasse, wird das genau die Katastrophe für meine Schwestern sein, die ihnen gerade noch gefehlt hat. Emma würde mich per Kurzschluss durchs Telefon töten. Letzte Nacht hat mich der Eingang ihrer Textnachricht geweckt. Wenn dein Flug morgen Verspätung hat, mache ich dich persönlich dafür verantwortlich, Owen. Wag es nicht, Noras ausgefuchsten Zeitplan durcheinander zu bringen, oder sie wird unausstehlich sein und meine Rache furchtbar. Schreib uns, wenn du im Flugzeug sitzt. Wenn ich ihr mitteile, dass mein Flug zwar pünktlich ist, ich aber leider nicht an Bord bin, wird sie mir den Grabstein-Emoji als einzige Antwort schicken. Und ich könnte nie wieder in mein Heimatland zurückkehren. Verdammt. Ich bete zum Verkehrsgott, die Busspuren freizuräumen und rechne mir die Zeit schön. Draußen blinken Millionen von Lichtern gegen den trüben Nieselregen an, schaffen es aber nicht, meine angespannte Stimmung zu heben. Kaum ragen die Betonwände des Flughafengeländes vor den Busfenstern auf, ziehe ich die Riemen meines Rucksacks fest und packe meinen Koffer. Es dauert noch endlose Sekunden, bis der Bus sich in eine Parkbucht manövriert hat, doch sobald sich die Türen öffnen, hechte ich mit einem Satz in die nasskühle Winterluft. Gut, dass ich regelmäßig Sport treibe, denn durch meinen Blitzstart hänge ich die anderen aus dem Bus strömenden Fahrgäste sofort ab. Auf einer gewagten Slalombahn renne ich zwischen anderen Reisenden hindurch auf den Eingang der Abflughalle zu und platze durch die Türen. Aus dem Augenwinkel nehme ich noch eine Art sonnenhellen Kometen wahr, der auf mich zurast, dann prallen wir zusammen. Mein Koffer gerät mir zwischen die Beine und im nächsten Moment rutsche ich der Länge nach über die Fliesen. Mein Kopf schlägt auf und ich sehe Sterne. Shit. So krass habe ich mich noch nie langgelegt. Und das soll nach meinem jahrelangen Basketballtraining etwas heißen. Nach einigen Sekunden wird mir klar, dass ich nur deshalb Sterne sehe, weil die ganze Halle voll davon ist. An der Decke hängt eine Art Riesenmobile aus goldenen Glitzerobjekten. Drumherum gruppieren sich an unsichtbaren Fäden schwebende, silberne, rot und blaue Schnuppen. Das Blinken entsteht, zu meiner Erleichterung ebenfalls nicht in meinem Kopf, sondern stammt von einer meterhohen, üppig mit Lichtern und kitschiger Weihnachtsdeko behängten Tanne. Mühsam rapple ich mich auf. Mein Kopf brummt. Ich sehe mich nach meinem umgestürzten Koffer um und entdecke auf dem Boden daneben eine junge Frau in einem sonnengelben Parker.
Ich fahre mit dem Finger einen Kratzer nach, den Owen als Kind an die Tischplatte geritzt hat, und fühle mich, als hätte ich einen Kater. Einen Prä-Weihnachtskater. Meine Schwester hingegen ist ekelhaft gut gelaunt. Auch wenn ich sicher bin, dass sie hinter dieser Maske total hektisch und gestresst ist, weil sie dieses Weihnachten, komme was wolle, retten will. Von ihren Ohren baumeln Rentierohrringe. Ihr Koffer steht schon neben der Tür. Jacke, Mütze und Handschuhe liegen zum Anziehen bereit darüber. Sie zieht das echt durch und schleppt uns alle in den Arcadia Nationalpark. So wie wir es jedes Jahr zum Fest mit Mom und Dad gemacht haben. Mit dem Unterschied, dass die beiden nicht mehr da sind und dieses Weihnachten deswegen niemals so wird wie früher. Egal wie akribisch Nora alles plant. Egal wie viel erzwungene weihnachtsgute Laune sie verbreitet. Seufzend beiße ich von meinem Bagel ab, scrolle durch Instagram, als eine Nachricht von Owen im Familienchat eingeht und ich mich fast an meinem Frühstück verschlucke. Wegen des Fotos, das er mitschickt. Er hat seine 1,85 Meter in den Flugzeugsitz gefaltet, seine blonden Haare sind verwuschelt und leicht verschwitzt, seine sturmgrauen Augen, die er von Mom geerbt hat, funkeln. Er grinst, als wäre die Welt ein einziger Sonntagsspaziergang und kein Morast, seitdem Mom und Dad gestorben sind und er lieber auf einen anderen Kontinent gezogen ist, als sich dem zu stellen. Und er ist nicht allein auf dem Bild. Ein Auge, ein Mundwinkel, dunkles Haar, das sind Teile einer Frau, die genau seinem Beuteschema entspricht und zu nah an ihm dran sitzt, um eine zufällige Sitznachbarin zu sein. Ich glaube, ich krieg einen Anfall. Ich habe absolut keinen Bock, mich auch noch mit einer Fremden abzugeben, die ja zu dieser reinen Familiensache anschleppt.
Dieses eine Weihnachtsfest hat sich fest in meinen Kopf gebrannt. Und erst Jahre später wurde mir klar, wieso. Es lag nicht daran, dass ich die große Weihnachtsmann-Lüge aufgedeckt habe, nein. Ich habe damals zum ersten Mal realisiert, dass meine Eltern diejenigen waren, die unsere Weihnachtsfeste so großartig gemacht haben. Nur dieses Jahr werden sie es nicht tun. Dieses Weihnachten müssen wir selbst großartig machen. Mom und Dad sind tot. Nichts wird sie jemals wieder lebendig machen. Aber wir können ihr Andenken ehren. Und das tun wir. Deshalb sind wir jetzt auf dem Weg zum Flughafen und fliegen dann mit Owen zusammen weiter, um ein großartiges Weihnachtsfest im Acadia-Nationalpark zu feiern. In dieser besonderen Hütte, in der wir regelmäßig die tollsten Ferien überhaupt verbracht haben. Ich weiß, dass es unsere Eltern nicht wieder lebendig werden lässt, wenn wir in unserer Hütte feiern, wie in den letzten 2 Jahrzehnten. Aber es wird uns dreien helfen. Es wird Emma über ihre Wut hinweghelfen und Owen wieder das Gefühl geben, ein Teil von uns zu sein. Es wird uns alle daran erinnern, dass wir weiterhin eine Familie sind, auch wenn von uns 5 Westmores nur noch 3 übrig sind.
Das war Snowflakes and Heartbeats von Tonja Krüger, Leonie Lasteller und Valentina Fast. Gelesen von Eva Becker, Nora Jokoscha und Oliver Kube. Ein Hörbuch des Argon Verlags.